SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Blaulichtpfarrer war der Spitzname von Rolf Kiewit. Über 30 Jahre war der gebürtige Rheinländer nicht nur evangelischer Pfarrer in Sulzbach, sondern auch Notfallseelsorger. Neben Taufen, Trauungen und Beerdigungen ist er auch immer wieder mit der Feuerwehr oder dem THW ausgerückt. Jetzt hat der Blaulichtpfarrer neben seinem Talar auch seine Einsatzjacke abgelegt und ist in den Ruhestand gegangen. Heute ist Rolf Kiewit mein Gast bei SR3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über seine Arbeit als Notfallseelsorger und über seine Begegnungen mit Menschen in Extremsituationen. Hallo Herr Kiewit, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo Herr Jäger.
Sie sind in Ihrer Zeit als Notfallseelsorger, Herr Kiewit, unzählige Male ausgerückt. Mit der Feuerwehr, auch mit dem THW und anderen Rettungskräften, der Polizei zu Unfällen, Bränden oder eben, was da alles passieren kann, um denen Hilfe zu leisten, die selbst helfen oder auch Angehörigen Trost zu spenden, wenn es eigentlich ja schwer ist, Trost zu spenden. Manche dieser Einsätze haben Sie auch selbst an Ihre Grenzen gebracht. Inwiefern?
Weil Dinge geschehen sind, die nicht so einfach zu verkraften sind. Wenn man Menschen sagen muss, dass ein Angehöriger nicht mehr lebt, weil er sich umgebracht hat, weil ein schwerer Unfall passiert ist, wenn Kinder betroffen sind, wenn Menschen, die vielleicht erst seit kurzem zusammen sind, auf einmal einen Angehörigen verlieren, das geht nah, das kommt sehr nah, das kann man nicht so einfach wegstecken, das ist einfach so. Das weiß jede Einsatzkraft, dass das so sein muss.
Das glaube ich. Wie sagt man Menschen, ja, dass ihr Angehöriger bei einem Unfall ums Leben gekommen ist oder sich das Leben genommen hat?
Das macht Gott sei Dank die Polizei. Das heißt, wir sind als betreuende Komponente dieser Einsätze für die da, die die Nachricht bekommen haben. Die Polizei muss, so ist die Regel, die Nachricht überbringen. Das macht man normalerweise ganz nüchtern. Man lässt keinen Ausweg, indem man sagt, ja, es könnte sein oder so, das bringt überhaupt nichts. Man muss mit der Wahrheit den Menschen begegnen, um dann möglichst schnell zu gehen und den Menschen die Trauer zu überlassen. Und dann kommen wir als betreuende Kräfte dazu, die Menschen in diesen Situationen versuchen zu begleiten, bei ihnen zu sein, als Gegenüber, als vielleicht auch Prellbock, damit sie mit ihrer Wut irgendwo hin können oder ihrer Trauer oder was auch immer sie da gerade in dem Moment bewegt, auch ihrer Sprachlosigkeit, die auszuhalten, dann ist oft das Schwerste.
Was haben Sie da erlebt? Wie reagieren Menschen, ja, wenn sie so eine schlimme Nachricht bekommen, die ihr Leben von einem Moment auf den anderen verändert?
Völlig unterschiedlich. Da gibt es keine Regeln. Da kann man nur sagen, dass wir versuchen, mit dem menschlichen Gefühl, was wir alle haben, was wir auch in der Ausbildung versuchen, den Menschen mitzugeben, eine Situation auszuhalten, die nur oft sehr schwer auszuhalten ist, weil einfach der Schock tief sitzt und erstmal verarbeitet werden muss.
Was sagen die Menschen da auch oder was fragen sie vielleicht auch in solchen Situationen?
Ob es keine andere Möglichkeit gegeben hat, ob es vielleicht die falsche Person ist, ob sie die richtigen sind. Diese Fragen kommen, weil der Schock einfach, wie gesagt, das ist der erste Moment, der Schock, der sagt, hallo, das kann jetzt nicht wahr sein, was du da gerade gehört hast. Was dann kommt, ist oftmals Schweigen. Und das auszuhalten, ist eine der großen Künste. Wenn dann geredet wird, es ist der größte Fehler, den man machen kann. Weil dann könnte ich jemanden totreden und das will ich ja nicht.
Also das heißt, Sie müssen dieses Schweigen aushalten und dann eben einfach ja auch einfach nur da sein.
Ja.
Und das kann auch helfen dann den Betroffenen.
Es hilft nichts, mit irgendwelchen platten Weisheiten wie mit der Bibel oder was auch immer zu kommen und so. Den meisten Menschen hilft das überhaupt nicht. Also, aber als Mensch da zu sein, das ist das Entscheidende. Als Gegenüber, Ansprechpartnerin, Ansprechpartner zu sein. Deswegen, es gibt die PSNV, die psychosoziale Notfallversorgung. Da gibt es einen Ausbildungsweg Notfallbegleiter. Das sind keine Seelsorgerinnen und Seelsorger, aber das sind Menschen, die sich darauf einlassen, genau diese Wege mit anderen zu gehen und die Fassungslosigkeit auszuhalten.
Herr Kiewit, was bedeutet es ja für Einsatzkräfte, mitten in der Nacht ja rausgeklingelt zu werden, rausfahren zu müssen zu einem Brand, zu einem Unfall, nicht zu wissen, was einen da erwartet und gegebenenfalls auch das eigene Leben auf das Spiel zu setzen, um anderen helfen zu können?
Das war das richtige Wort, um anderen helfen zu können. Das bewegt die Einsatzkräfte, dass sie helfen wollen. Wir haben alle kein Rettersyndrom, auch kein Helfersyndrom, sondern eine Helfermentalität, so muss man sagen. Helfersyndrom ist von Wolfgang Schmidbauer irgendwann mal als pathologisch, also als krankhaft definiert worden. Das ist jemand, der die Probleme anderer braucht, um sich nicht mit seinen eigenen Problemen beschäftigen zu müssen. Wir wollen, dass es den Menschen gut geht. Letztendlich setzen wir unsere Kraft, unsere Zeit und unsere Möglichkeiten dazu ein, dass es den anderen wieder so gut geht, wie wir es für uns wünschen. Das bewegt Einsatzkräfte, etwas zu tun und sich immer wieder da einzumischen und mitzumischen in dieser Welt, um zu sagen, jetzt fahre ich halt nachts um drei zum dritten Mal raus, auch wenn ich lieber mal durchschlafen würde.
Und man ist auf diese Situation so vorbereitet, dass man funktioniert und die Gefahr dann vielleicht auch ja nicht ausblendet, aber weiß, damit umzugehen.
Ja, die Ausbildungen sind, wenn ich das saarlandweit mir begucke, eigentlich sehr gut. Es gibt immer das eine oder andere, was man verbessern könnte. Ja, aber letztendlich sind wir auf alles vorbereitet, was uns begegnen könnte. Und wir haben in der Regel bei den Einsatzkräften Handwerker. Handwerker bedeutet, die sind es gewohnt, auch zu improvisieren.
Pragmatische Lösungen zu finden.
Genau, richtig. Eine Lösung zu finden, wo, da hat doch keiner eine Lösung. Mir fällt jetzt im Moment nichts ein, also muss ich selber auf eine Idee kommen. Auf diesem Wege dann eben halt eine Lösung für das Ganze zu finden. Es ist sehr, sehr gut, diese unterschiedlichsten Richtungen der Handwerkerinnen und Handwerker bei den Einsatzkräften zu haben, die sich gegenseitig dann auch helfen, gemeinsam einen Weg zu finden, dass es dem anderen, der da gerade betroffen ist, wieder gut geht.
Sie waren häufig eben als Notfallseelsorger dabei und waren dann eben auch Ansprechpartner, nicht nur für Angehörige, die betroffen waren in dieser Situation, sondern auch für die Einsatzkräfte. Mit was für Themen kommen die zu Ihnen? Dann auch schon direkt im Einsatz oder kommt sowas immer erst hinterher?
Die Notfallseelsorge für Einsatzkräfte versteht sich bei einem Einsatz eher so wie der Rettungswagen, der da steht, um nicht gebraucht zu werden. Also es passiert irgendein Feuer und da steht ein Rettungswagen da und wird hoffentlich nicht gebraucht.
Und so sind Sie auch. Gut, dass Sie da sind, wenn man Sie bräuchte.
Genau. Das ist wie die Rettungsleine, die mich als Feuerwehrmann stärker macht, um in den Einsatz zu gehen. Ich weiß, da könnte mich jemand rausziehen. Genauso ist der Rettungswagen da. Genauso ist dann der Mensch mit der lila Weste da, der dann da steht und gegebenenfalls eingreifen könnte. Was hinterher kommt, das merken die Einsatzkräfte oftmals erst 24 Stunden, nachdem das passiert ist. Wenn ein Geräusch wiederkommt, wenn ein Geruch wieder da ist, wenn ein Bild mich nicht loslässt, wenn etwas, was ich angefasst habe, nicht mehr von den Fingern abzuwaschen ist und ähnliche Sachen. Das kommt erst, wie gesagt, 24 Stunden später in der Regel, manchmal sogar noch später. Und dann sind wir auch da als Menschen, die für Einsatzkräfte Sorge tragen wollen, dass es auch denen gut geht.
Und die wollen dann auch einfach erzählen, das Erlebte mit jemandem teilen, in dem Fall mit Ihnen als Notfallseelsorger oder mit was kommen die zu Ihnen dann?
Die erzählen dann, was ihnen passiert ist, was sie hören, was geschehen ist. Wir hören zu, was wichtig ist, warum ihnen das im Kopf geblieben ist, warum das für sie so bedrückend ist. Ich erzähle einen Einsatz aus Taiwan. In 1999 hat es in Taiwan ein Erdbeben gegeben. Die Hochhäuser sind seitlich umgefallen und die THWler, die im Einsatz waren, haben eine Person gefunden, geortet, so heißt das dann, haben sie aber nicht mehr genauer festlegen können, wo das in diesem Hochhaus jetzt ist. Diese Person hat mit ihnen gesprochen, aber in Taiwanesisch, also sie haben nichts verstanden. Als die Möglichkeit da war, mit einem schweren Bergungsgerät die Person womöglich aus dem Haus rauszuholen, war kein Kontakt mehr herzustellen. Als die Einsatzkräfte auf dem Flughafen sind und zurückfahren wollen, fliegen wollen und auf dem Flugplatz hören, hey, Germany is good, denken sich, nee, wir haben eine Person gefunden und haben sie nicht wieder rausgeholen können. Das war doch nicht gut, was uns da passiert ist. Und das haben sie hinterher erzählt. Und darüber dann haben wir dann gesprochen.
Sie haben das selbst bei sich auch einmal erlebt, bei einem Einsatz, in dem Sie dabei waren. Es war ein Unfall an der Goldenen Bremme, haben Sie mir erzählt. Ein 40-Tonner mit Wasserflaschen beladen ist auf ein Stauende an der Grenze drauf gerast. Welche Bilder und Gerüche und auch ja Geräusche sind Sie danach nicht mehr losgeworden?
Bei mir war es ein Geräusch. Das war das Geräusch, wie eine Frau aus Frankreich in einem völlig verkohlten Auto sitzend geborgen wurde. Das heißt, sie musste aus dem Auto raus geholt werden, damit das Auto dann verschrottet, untersucht werden konnte, was auch immer. Sachen werden geborgen, Menschen werden gerettet, wenn sie überleben wollen. Also Tote werden geborgen, Lebende werden immer gerettet. Deswegen wurde diese Frau geborgen. Und dieses Geräusch, wie die Frau aus dem Wagen herausgeholt wird, das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Also ich habe es auch erst später gemerkt, wie die Einsatzkräfte normalerweise auch. Ich komme von der Einsatzstelle nach Hause, will mich an meinen Schreibtisch setzen, will noch was schreiben. Auf einmal ist das Geräusch wieder da, im Ohr. Es konnte nicht sein, dass das das Geräusch war. Und ja, dann musste ich eben halt genau das machen, was ich meinen Einsatzkräften immer erzähle. Erzählt darüber. Werdet es los. Versucht es einzuordnen in eure Geschichte. Versucht, einen guten Weg zu finden, dass ihr damit umgehen könnt.
Wie lange hat es bei Ihnen gedauert, bis Sie ja diesen Moment, dieses Geräusch wieder losgeworden sind?
Es ist immer noch da, das Geräusch. Also ich kann es bewusst hervorrufen, aber es ist nicht mehr so, dass es mich anspringt wie ein Tiger in der Nacht. Das ist dieses Flashback, so nennen wir das, dieses, wenn es auf einmal wieder da ist, ohne dass es einen konkreten Anlass gibt oder ich ihn nicht erkennen kann. Das ist weg. Und das war am nächsten Morgen weg, weil ich mit meinem Kollegen geredet habe und wir genau das gemacht haben, was wir Einsatzkräften immer sagen.
Redet drüber. Das zeigt, wie wichtig, ja, Sie sind für die Einsatzkräfte und wie wichtig es ist, dass es Menschen wie Sie gibt, die eben für die Einsatzkräfte da sind, damit sie über das Erlebte reden können. Wann wurden Sie eigentlich, ja, oder werden Sie gerufen von Rettungskräften, mit Ihnen in den Einsatz zu fahren?
Da gibt es einen Katalog von Ereignissen, die potenziell belastend sein können. Das bedeutet immer, wenn ein Mensch betroffen ist, der entweder schon tot ist oder in der Gefahr steht, umzukommen bei dem Einsatz, der eingeklemmt ist, wenn Häuser brennen, wo womöglich noch Menschen drin vermutet werden, wenn Verkehrsunfälle sind mit betroffenen Personen und Ähnliches. Da gibt es einen richtig großen Einsatzkatalog, der ist bei der Leitstelle hinterlegt. Mhm. Dann wird die Notfallseelsorge automatisch mit rausgerufen.
Und wie funktioniert das? Bekommen Sie einen Anruf oder haben Sie auch einen Pieper, der losgeht?
Ja, wir haben Pager. Wir haben Pager und da steht dann drauf, Rückruf bei der Leitstelle oder eben halt Einsatz da und da, das und das. Der ganz normale Weg, wie denn auch die Feuerwehrleute gehen. Gott sei Dank haben wir diesen Weg mittlerweile und nicht mehr diese Analoggeräte ganz am Anfang, wenn dann die Durchsage kam und wenn die stumm geschaltet waren, weil Gottesdienst war, wir nicht mitbekamen, was ist. Mittlerweile kann man also lesen, auch im Nachhinein, was gerade anliegt und was gemacht werden muss.
Das heißt, Sie hat auch schon eine Nachricht erreicht, wenn Sie ja als Pfarrer auf der Kanzel standen oder im Gottesdienst waren?
Mir ist es Gott sei Dank noch nicht so gegangen, aber meinem Kollegen ist es so gegangen.
Und dann?
Der hatte seinen Alarmgeber, sein analoges Gerät in der Brusttasche unterm Talar. Er hob die Hände zum Segen, wollte gerade anfangen. Dann hieß es da, Einsatz für Löschbezirk so und so, Feuer da und da. Und die Leute fingen natürlich in der Kirche an zu lachen, weil sie alle wussten, jetzt muss er gleich los. Ist nette Situation, das zu erzählen im Nachhinein, wenn nichts Schlimmes passiert ist. Mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe kurz vor dem Gottesdienst einen Pager-Alarm bekommen. Hab bei der Leitstelle angerufen, hab gesagt, gibt's jemand anderen, der es übernehmen kann? Ich habe selber Gottesdienst. Haben gesagt, nee, wir haben keinen, es ist Sonntagmorgen. Dann habe ich gesagt, ist okay. Bin vor die Gemeinde getreten, hab gesagt, ich habe gerade einen Einsatz bekommen. Wir machen einen kurzen Gottesdienst. In einer halben Stunde sind wir hier durch mit allem. Danach rufe ich die Leitstelle mal an und musste dann wirklich in Einsatz nach Burbach fahren, weil noch wirklich keiner gefunden war.
Also auch hier eine pragmatische Lösung.
Natürlich.
Und die Gemeinde hat es mitgemacht.
Ja, natürlich. Die waren alle neugierig, wollten alle wissen, was passiert war.
Sind Notfallseelsorger eigentlich immer wie Sie, Pfarrer? Oder?
Pfarrerinnen und Pfarrer sind dabei, aber Gott sei Dank mittlerweile auch noch andere Menschen, die sagen, es ist mir wichtig, ich habe es vielleicht auch selber mal erlebt, wie wichtig das ist, dass jemand anderes da war, mich zu begleiten. Ich möchte das gerne weitermachen. Ich möchte diese Ausbildung mal mitmachen und mal sehen, ob ich nicht auch auf meine Weise helfen kann da an der Stelle.
Und wenn dann eben so eine Alarmnachricht kommt, schnappen Sie Ihre lilafarbene Einsatzjacke. Warum ist sie eigentlich lilafarben?
Blau ist THW, rot ist Feuerwehr. Wir haben mal irgendwann gesagt, also es gab mal gelbe, es gab mal rote Jacken. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir nehmen das Bischofslila. Lila ist die Kirchenfarbe, die passt zu katholisch wie zu evangelisch. Und da wir hier im Saarland die einzige flächendeckend ökumenisch arbeitende Notfallseelsorger sind, da sind wir wahnsinnig stolz drauf, haben wir gesagt, Lila ist unsere Farbe.
Also gibt es je nach Bundesländern unterschiedliche Farben?
Es gab unterschiedliche Farben. Also gelb ist zum Beispiel in Düsseldorf, die des Open Teams, so nennen die sich.
Sie werden oder wurden in der Vergangenheit auch schon gerufen, wenn es ja ein Verbrechen gab, ein Mensch durch einen Mord gestorben ist oder ums Leben gekommen ist. Sind Sie mit der Polizei auch vor Ort gewesen, um die Nachricht, beziehungsweise wenn die Polizei die Nachricht überbracht hat? Wie sagt man das?
An der Stelle habe ich eher wenig mit der Überbringung der Todesnachricht zu tun gehabt, weil da auch staatsanwaltschaftliche Untersuchungen dann eine Rolle gespielt haben und Ähnliches. Da habe ich meinen Platz bei den Einsatzkräften gehabt und die Sprachlosigkeit der Einsatzkräfte, wenn sie in eine Wohnung reinkommen oder auf einem Feld ermordete Kinder finden, erschlagene Kinder finden, die muss man auch erstmal aushalten mit denen zusammen. Normalerweise werden die Heldentaten erzählt. Dann bin ich vorgegangen mit dem Zero, hab das da reingehalten und was auch immer die Heldentaten der Feuerwehr dann sind. Wenn der Rettungsdienst keine Worte mehr hat, weil es zu nah gekommen ist, dann für die da zu sein und zu sagen, kommt, wir trinken mal zusammen einen Kaffee.
Was war damals passiert?
Hat ein Ehemann seine Frau und die jüngste Tochter mit einer Axt erschlagen, hat die beiden älteren Kinder von der Schule abgeholt, mit auf ein Feld genommen. Da weiß ich nicht mehr, ob erschossen oder erschlagen, kann ich nicht sagen. Und ist dann in Mannheim von der Brücke gesprungen und hat sich selber umgebracht. Und da war niemand mehr, dem das zu überbringen ist, diese Nachricht, weil alle, die betroffen waren, aus dieser Familie waren nicht mehr vorhanden. Aber die Einsatzkräfte, die sich Hoffnung gemacht haben, hoffentlich finden wir die Kinder noch lebend, die mussten aushalten, dass sie sie gefunden haben. Ich war nicht dabei, als sie sie gefunden haben. Ich habe nur hinterher mit ihnen zu tun gehabt, als sie eingerückt sind, wie das dann heißt, auf ihre Wache zurückgefahren sind.
Wahrscheinlich ist es immer schwierig für Einsatzkräfte, aber vor allen Dingen auch für Angehörige, wenn Kinder Opfer von Unfällen oder von Katastrophen oder was auch immer sind. Dann.
Wenn Eltern ihren Kindern nachgucken müssen, ja, in welcher Weise auch immer. Ein Einsatz bei uns in der Nähe, ein junger Mann verstirbt bei einem Autounfall. Die Mutter möchte ihn gerne sehen. Ich bin dabei, als sie sich von ihrem Sohn verabschiedet. Sie guckt ihn an und ich sehe nur eine blutige Jeans, blutiges Hemd, zermatschten Körper, könnte man sagen, weil er aus seinem zerquetschten Auto geborgen wurde. Und ihr Satz war, du Idiot, musstest du wieder zu spät losfahren. Und das war ihr Abschied.
Eine Form der Verarbeitung dann
natürlich,
vielleicht auch schon.
Natürlich, das Erste, was ihr in den Kopf gekommen ist.
Hilft das Angehörigen oder wollen Angehörige dann häufig auch ja, ihre Angehörigen sehen?
Ja. Das ist was ganz Wichtiges für ganz viele Angehörige. Ich habe nur selten Fälle gehabt, wo sie es nicht sehen wollten. Ich habe dann anstelle der Angehörigen die Personen mehr angesehen und gesagt, wenn ihr meine Bilder hören wollt, dann ruft mich an. Dann mache ich es für euch greifbar. Aber das war in den seltensten Fällen. Das war, glaube ich, in den, sagen wir mal, 100 Einsätzen, die ich gemacht habe, 2.
Aber Sie haben sich ja die Menschen dann auch immer angeschaut, um
meinen Frieden finden zu können, um zu sehen, ob es diesem Menschen gut geht. Man kann im Gesicht eines Menschen sehen, ob er seinen Frieden gefunden hat. Und das ist gut so. Dann zu sagen, so schlimm der Tod ist, dieser Mensch hat seinen Frieden gefunden. Ja.
Wie waren für Sie diese Begegnungen mit Menschen in solchen extremen Situationen, Herr Kiewit?
Da ich fast immer das Gefühl hatte, etwas tun zu können, ist eigentlich wenig an Belastung zurückgeblieben. Denn wenn ich helfen kann, kann ich als Einsatzkraft, in welcher Weise auch immer, dann habe ich das Gefühl, für die Person etwas erreicht zu haben.
Was Sinnvolles getan zu haben.
Genau. Und diesen Sinn, dem Leben zu geben, egal was ich tue, ob ich als Mensch da bin, ob ich lösche, ob ich irgendwelche Pumpen, Kellerleerpumpe, was auch immer, wenn ich etwas tun kann, dann kann ich dem Gegenüber etwas Gutes tun, hoffentlich. Und wenn das dabei sichtbar wird und die Leute sich hinterher vielleicht bedanken, danke, dass sie da waren, dann habe ich genau das gemacht, was ich eigentlich wollte.
Kommen Leute auch dann nochmal, melden sich nochmal und bedanken sich?
Wenn ich mich verabschiedet habe, danke, dass sie da geblieben sind, oder auch eben halt manchmal dann hinterher. Das erleben Einsatzkräfte öfter, dass sich wirklich Leute bedankt haben. Einsatz vom THW in der Türkei, im Erdbebengebiet wieder, die THW-Gruppe wird angehalten, ihr müsst da unbedingt über diesen Berg gucken, da sind unter Umständen noch Leute, die dann noch leben. Sie gehen dreimal drüber mit ihren Suchgeräten und sagen, da lebt niemand mehr, und der Mann, der die angehalten hat, bedankt sich. Sie haben hinterher drüber geredet, haben gesagt, wieso hat er sich bedankt? Der hat sich bedankt, weil er den nächsten Schritt einleiten konnte. Er musste keine Angst mehr haben. Da erstickt jetzt jemand, da stirbt jemand unter meinen Händen, unter meinen Füßen weg. Er konnte sagen, okay, jetzt kann ich die Beerdigung einleiten. Das ist schlimm genug, diese Person verloren zu haben, die da sind. Aber danke schön, dass ihr mir Sicherheit gegeben habt. Und diese Sicherheit versuchen wir eben halt immer wieder zu vermitteln.
Wie schwer ist es, ja, gerade in solchen Situationen der Erste zu sein, der mit Menschen zusammentrifft, bei ihnen im Wohnzimmer sitzt und ja, diesen Schmerz und diese Trauer auch auszuhalten.
Ich bin hier nicht der Erste, das ist das Gute daran. Es ist immer wieder vorher.
Einer der Ersten.
Ja, einer der Ersten ist richtig. Weil die schlimme Nachricht überbringt die Polizei, wenn es eine Todesnachricht ist. Der Rettungsdienst oder wer auch immer hat da jemanden behandelt zu einer, wie das dann im Jargon heißt, Frustran-Reanimation als Ergebnis geführt, die dahin geführt hat, dass eben halt jemand nicht wiederbelebt werden konnte. Dann ist schon etwas klar eigentlich. Und wenn vor der Tür ein Mensch in Blau von der Polizei und ein Mensch in Lila von der Notfallseelsorge steht, dann weiß eigentlich schon jeder, was Sache ist. Dann braucht man nicht mehr viel zu sagen. Dann ist die Polizei, dass die den Rechtsakt durchführen muss, eben halt sagen, das und das ist passiert. Und die Notfallseelsorge kann da bleiben und mit den Menschen aushalten und die nächsten Schritte einleiten.
Nehmen Menschen das Angebot dann auch an oder wollen viele auch einfach dann wirklich alleine sein in so einer Situation?
Viele schicken die Polizei weg und fragen dann, wer sind Sie denn? Wenn wir dann sagen Notfallseelsorge, ist die Tür wieder offen für uns. Nicht für die Polizei, weil die im Altertum wurde der Bote der bösen Nachricht geköpft. Hier ist die Polizei, die, von der man sich dann gerne verabschiedet, die eben halt das Böse gesagt hat. Aber die Seelsorge ist dann da, um zu reden, zu hören.
Bei den vielen Einsätzen und Begegnungen, die Sie hatten, was hat Sie am meisten bewegt und ist Ihnen auch am stärksten in Erinnerung geblieben?
Es sind viele Einsätze, die im Einzelnen in Erinnerung geblieben sind. Gott sei Dank keiner, der mich in höchstem Maße belastet hat, weil ich immer die Möglichkeit hatte, mit Menschen darüber zu reden oder selber zu wissen, was mit mir passiert und das Richtige zu tun.
Nimmt man das auch, klar, das Gesehene, Erlebte mit nach Hause dann?
Muss man, das geht gar nicht anders, weil die Bilder sind einfach da. Ich kann sie abrufen, das ist das Gute, sie überfallen mich nicht, habe ich eben schon gesagt, sie überfallen mich nicht. Wenn sie mich überfallen würden, wäre das das schlimmste Ereignis, was mir passieren könnte. Ich kann sie abrufen und sagen, das war so und so, das war so und so, das war so und so. Aber natürlich, man nimmt alles mit nach Hause.
Wie kam es dazu, dass Sie ja vor knapp 30 Jahren, 1995, 96, die Notfallseelsorge im Saarland mitgegründet haben? Gab es einen Anlass?
Ja, mehrere Anlässe. Also einmal war natürlich Rammstein ein großes Thema, dass die Menschen gemerkt haben, da gibt es Belastungen, die kommen auch in Friedenszeiten auf Einsatzkräfte, auf Menschen, die etwas Schlimmes erleben müssen, zu. Und das zweite war ein ganz konkreter, 95 war, es gab es einen Unfall auf der Autobahn bei Kaiserslautern, wo ein LKW mit Betonröhren umgefallen war in einer Baustelle und auf einen kleinen Bus gefallen war. In dem kleinen Bus fanden die Einsatzkräfte einen Kindersitz. Und da war erstmal die Frage, sind da Kinder betroffen? Dann geht man völlig anders da dran als Einsatzkraft an das Ganze, weil Kinder sind die Zukunft, die wollen wir schützen, noch mehr schützen als Erwachsene. Es sind dann nur Erwachsene da drin gefunden worden, Gott sei Dank. Aber das war Anlass für den damaligen Branddirektor Dolle, hieß er, glaube ich, hier in Saarbrücken, an die Kirchen ranzutreten und zu sagen, habt ihr nicht jemanden? Ich war zu dem Zeitpunkt gerade mal 4 Jahre lang im Saarland, junger Pfarrer, und habe nicht gedacht, dass das meine Aufgabe werden könnte. 1996 kam dann auf der Synode nochmal die Anfrage, wir haben niemanden gefunden, findet sich da jemand? Und dann haben 3 katholische, 3 evangelische Kollegen, der dann Leiter der Berufsfeuerwehr, Dr. Demke, und der Brandinspekteur Walter Klaes, zusammen am 6. Februar angefangen, die Arbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge im Saarland zu gründen.
Die Bewegung kommt ursprünglich aus den USA, wenn das richtig
ist. Ja, hat was damit zu tun, dass in den USA auch die Ereignisse viel schlimmer sind, größer sind als bei uns, Waldbrände und ähnliche Sachen. Dass viel mehr Menschen durch langanhaltende Ereignisse betroffen sind und ähnliches. Mitchell und Everley sind die beiden, so könnte man sagen, Erfinder des Ganzen. Aber die Amerikaner machen immer große Gruppen. Und bei uns in Deutschland hat es den Quantensprung, nenne ich es, gegeben, als von Seiten der Familie Jatzko, ich glaube Alexander Jatzko war es, gesagt hat, nee, es muss die Prävention das Mittel der Wahl sein. Wir müssen die Einsatzkräfte darauf vorbereiten, was kommen kann, damit sie wissen, jetzt habe ich es, jetzt muss ich etwas unternehmen. Mhm. Nicht erst im Nachhinein etwas machen.
Also das heißt, sie schulen Einsatzkräfte auch, was ihnen begegnen kann dann in den Einsätzen?
Regelmäßig. Mhm. Bei der Feuerwehr ist es nicht ganz so verbreitet wie beim THW. Innerhalb der Grundausbildung des THW hier im Saarland ist es so, dass innerhalb der einzelnen Kreise immer wieder schon bei der Grundausbildung das Thema ist Umgang mit Stress und Tod. Arbeitseinheiten, die genau das zum Sinn haben, zu sagen, was kann uns passieren. Bei den Feuerwehren wurde es bei der Feuerwehrschule gemacht, für die Brandmeisterschulung, und für die Berufsfeuerwehr war es auch eine Zeit lang so. Wie es im Moment ist, kann ich nicht sagen, bin ich ein bisschen draußen.
Was geben Sie denen ja dann mit an die Hand? Also einfach, dass man sich bewusst ist, was da kommen kann, ja, oder was?
Ich erzähle denen, was passieren kann, anhand von Beispielen, die ich selber erlebt habe. Dann ist das passiert, dann ist das passiert, und dann kam das Bild oder Dinge, die ich aus der entsprechenden Berufsgruppe gehört habe. Versuche mit ihnen das Thema Kommunikation anzusprechen. Das Miteinanderreden ist einer der wichtigsten Punkte da an der Stelle, dass man sich traut, etwas zu sagen.
Und auch nicht untereinander.
Auch untereinander. Das ist das Gespräch am Tresen, was nicht bewertend ist. Es gibt innerhalb von Einsatzkräften keine Weicheier. Muss man sich immer darüber klar sein. Wer sich traut, in einen Einsatz zu gehen, muss ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil haben. Und wie heißt das so schön, Weichei oder Schattenparker oder so, das gibt's nicht bei Einsatzkräften. Das geht gar nicht. Wenn eine Einsatzkraft Belastungssymptome zeigt, dann hat sie Belastung. Dann hat sie was erlebt, was sie entweder von zu Hause mitgebracht hat oder im Einsatz erlebt hat, was dazu geführt hat, dass diese Einsatzkraft jetzt im Moment nicht mehr richtig in der Lage ist, das zu tun, was sie eigentlich tun will. Sie kann es vielleicht sogar noch bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann hat sie schon einen Fehler gemacht.
Wenn man da aber nicht rangeht und es wegdrückt und vielleicht sagt, komm, ich bin kein Weichei, ich packe das alleine. Was haben Sie da schon auch erlebt, was das dann auslösen kann und machen kann mit Einsatzkräften?
Bei uns in Altenwald habe ich mal irgendwann die Erfahrung gemacht, dass ich gesagt habe, über jedem Einsatz mit Toten haben wir einen Feuerwehrmann verloren, in Anführungsstrichen. Verloren bedeutet, diese Person wollte nichts mehr mit der Einheit zu tun haben, weil belastende Bilder im Kopf waren. Diese belastenden Bilder dazu geführt haben, dass Menschen gesagt haben, das kommt mir zu nah, das will ich nicht mehr erleben, da will ich Abstand nehmen von.
Kann man ein Stück weit auch verstehen.
Natürlich. Ja. Natürlich.
Heute ist es normal, zum Glück, dass es Menschen wie Sie gibt, Notfallseelsorger, die eben für die Einsatzkräfte da sind, auch für betroffene Angehörige. Wie kam das damals, vor knapp 30 Jahren, an? Gab es da eine Offenheit auch oder hat man da erstmal geguckt, wer da kommt? Mit der lilanen Einsatzjacke.
Nee, damals war es noch rot, aber egal. Ja. Nein, wir sind Exoten gewesen, weil wir einfach in eine Einheit, in eine Gruppe, die eigentlich sich auf eine technische Hilfeleistung, auf eine technische Rettung konzentriert einen Zug gebracht haben, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun haben will, nämlich mit Menschen. Wir haben das große Eisenbahnunglück in Eschede gehabt, der ICE, der verunglückt ist. Da gibt es eine Geschichte, dass eine Gruppe von Pfarrern vom Pfarrkonvent, vom Superintendenten, das ist der nächste Vorgesetzte, an die Einsatzstelle beordert wurde. Egal wer, ihr geht dahin und steht ihnen bei. Und dann ist eine Notärztin dabei, die nennen das Puppen zu sortieren. Das heißt, die Leichenteile, die da gefunden wurden, zu gucken, zu welcher Leiche gehören die. Und daneben steht dann ein Pfarrer, der hat es bestimmt gut gemeint und gesagt, doch das war ein von Gott geliebter Mensch. Und wenn auf einmal aus dieser Tätigkeit des Puppensortierens ein Mensch wird, dann ist die Einsatzkraft nicht mehr in der Lage, weiterzuarbeiten. Ja. Genau das ist passiert. Also man muss schon eine gewisse Ausbildung mitbringen und einen gewissen Stallgeruch, dass man weiß, was sind das eigentlich da für Menschen, mit denen wir da zu tun haben.
Wie war das? Hatten Sie vorher irgendwie Berührung mit der Feuerwehr oder mit Rettungskräften?
Nee, eigentlich nicht. Ja, nein. Ja, weil die Freiwillige Feuerwehr in dem Stadtteil von Essen, wo ich aufgewachsen bin, am anderen Ende des Grundstücks war, wo die Kirche drauf stand, Notkirche. Aber das war der einzige Punkt. Die Feuerwehrfeste waren immer schön hinzugehen, die haben immer viel gemacht, aber ansonsten nein. Vielleicht aber das, dass ich wie eine Einsatzkraft reagiere an manchen Stellen. Einsatzkräfte haben ein bestimmtes Profil, habe ich eben schon gesagt. Das Profil ist, wir wollen helfen, wir wollen etwas Gutes tun, wir wollen, dass den Menschen wieder das geschieht, was ihnen eigentlich geschehen soll, nämlich Gutes. Wir wollen das immer nochmal helfen, auch wenn anderes nicht mehr möglich ist. Wir können nicht Nein sagen und ähnliche Sachen. Die sind einfach bei uns drin.
Bei Ihnen als Pfarrer durch Ihren Job? Also kommt Ihnen entgegen dann?
Nicht durch den Pfarrer, eigentlich eher von zu Hause.
Weil, als Mensch dann?
Genau, als Mensch. Und genauso, wenn dann Menschen, die Einsatzkräfte werden, werden dieses Profil aufweisen. Und ein hohes, ganz hohes Maß an Stressbelastungsmöglichkeiten. Die können damit umgehen, wie Stress funktioniert. Schon von vornherein. Und das kann nicht jeder. Also Einsatzkräfte, gibt es diesen schönen Gedanken, diesen schönen Satz, ach, ich habe so viel Stress. Und der Einsatzkraft sagt dann, ja und? Jetzt kommt der nächste Schritt und dann gucken wir weiter. Das können die einfach. Ich weiß nicht warum, aber das ist deren Persönlichkeitsprofil.
Sie sind dann selbst auch Mitglied der Feuerwehr geworden und auch beim Technischen Hilfswerk. Das war Ihnen wichtig. Warum?
Ich habe eben das Wort Stallgeruch schon benutzt. Das ist genau dieser Punkt. Der Stallgeruch ist das Wichtige daran. Das bedeutet, ich muss wissen, wie diese Menschen ticken. Wenn ich nicht weiß, wie die ticken, mit denen ich zu tun habe, dann rede ich an denen vorbei und die an mir vorbei.
Also die Sprache verstehen.
Richtig. Jede Gruppe von Einsatzkräften hat ihre eigene interne Sprache. Also ein RW zum Beispiel bei der Feuerwehr oder ein Trolf bei der Feuerwehr, wissen die alle, was damit gemeint ist. Und wenn ich dann noch eine Zahl dahinter sage, ein Trolf 4000 oder was auch immer, dann wissen die alle, was damit gemeint ist. Wenn ich GKW sage, weiß beim THW jeder, was damit gemeint ist. RTW, weiß jeder, was damit gemeint ist. Wenn ich diese Sprache nicht kann, nicht weiß, was mit bestimmten Einsatzsituationen gemeint ist, kann ich nicht vernünftig zuhören. Mhm. Und das aktiv Zuhören, das verstehende Zuhören ist eigentlich das Mittel der Wahl da an der Stelle.
Und hat Ihnen ja wahrscheinlich dann auch geholfen, diese eigene Mitgliedschaft bei der Feuerwehr oder beim THW, dass sich Kolleginnen, Einsatz- und Kolleginnen, Kollegen vielleicht auch öffnen, anders öffnen?
Ja, weil sie wissen, das ist einer von uns. Mhm. Es war zu der Zeit, 96, nicht möglich, in beiden Organisationen wie THW und Feuerwehr gleichzeitig zu sein. Heute geht das. Die Feuerwehr ist immer kommunal organisiert, das THW ist eine Bundesanstalt. Das heißt, es sind zwei Dienstherren. Einmal der Bürgermeister, Bürgermeisterin. Das andere Mal ist das eine Bundeseinrichtung, also der Bund ist damit Chef von dem Ganzen. Heute geht das. Meine Bedingung war, und das haben wir weiter durchgezogen, jeder Mensch, der bei uns mitmacht, muss eine Ausbildung bei einer Hilfsorganisation haben, um einfach zu wissen, was sind das für Menschen. Mhm. Anders geht's nicht.
Klar, das macht Sinn. Und wenn wir mal gucken, wie es dann weiterging, nachdem Sie es mit aus der Taufe gehoben haben im Saarland, 1997 haben Sie dann durch einen Zufall und einen eigenen Unfall dafür gesorgt, dass die Notfallseelsorge schlagartig bundesweit überregional bekannt wurde. Was ist passiert?
Naja, mit dem Knacks hab, sag ich immer. Es war so, dass wir einen Ölofenbrand hatten nach einer langen Frostperiode. Tagsüber minus 5 Grad, nachts minus 10, minus 12 Grad. In einem Gebäude hat ein Ölofen gebrannt und dieser Ölofen, normalerweise wirft man einen Ölofen dann einfach aus dem Fenster und löscht ihn ab draußen. In diesem Falle war es so, dass das Kaminrohr die ganze Zeit geglüht hat und an einem Kiefernbalken entlang verlegt war. Geknaubt, wie man so schön im Saarland sagt, weil das selber gebaut war. Dann hat sich scheinbar die Ummantelung einer Verkabelung aufgelöst durch die Hitze. Und das hat dazu geführt, dass die Rauchgase, die in der Zwischendecke waren, sich entzündet haben. Und diese Entzündung hat dann dazu geführt, dass ein Haus mit zu dem Zeitpunkt 14 Bewohnerinnen und Bewohnern in Brand geraten ist. 7 davon konnten gerettet werden, 7 haben es nicht überlebt. Im Laufe dieses Einsatzes bin ich dann mit meiner persönlichen Schutzausrüstung, ganz wichtig, PSA nennt man das, auf eine geräumte Fläche getreten, über die gerade das Wasser eines Hydranten gelaufen war.
Also glatt oder ausgerutscht.
Die Haftreibung zwischen einer nassen Eisfläche und einer Gummisohle von einem Feuerwehrstiefel ist null. Das heißt, mir hat die Füße weggehauen und ich bin auf den rechten Oberarm gefallen. Es hat Knacks gemacht und dann haben sie mich ins Krankenhaus transportiert. Oje. Das war morgens in den Nachrichten. Häuserbrand mit 7 Toten, ein Notfallseelsorger im Krankenhaus. Hier im Saarland war es im SR überall zu hören. Und selbst mein Vater hat morgens Nachrichten im WDR gehört und hat gesagt, ach, jetzt weiß ich, wo ich meinen Sohn suchen muss. Also von daher nicht nur hier regional, sondern sogar bis in den WDR reingetragen, das Ganze.
Ja, und so war die Notfallseelsorge dann auch im Gespräch. Und
Ist es sogar noch weitergegangen. Wir haben dann hinterher, ein bisschen später, für das Brandschutz ist eine der Fachzeitschriften der Feuerwehr, einen Artikel darüber geschrieben, was passiert ist, was wir gemacht haben, welche positiven und welche negativen Erfahrungen wir damit gesammelt haben und dass wir ganz klar trennen müssen zwischen Begleitung von Betroffenen, die einen Menschen verloren haben, und Begleitung von Einsatzkräften, die ganz was anderes ist. Und dass wir da lernen müssen, das müssen wir in uns trennen. Wir können nicht beides machen. Es wäre ein Fehler, wenn wir es machen würden. Also wer an einer Einsatzstelle ist, um Angehörige zu betreuen, darf nicht hinterher die Feuerwehrleute, die damit betroffen sind, die Rettungsdienstler, die THWler, die damit betroffen sind, betreuen. Das muss jemand anders machen.
Also hatte der gebrochene Arm was Gutes. So lange mit dem Saarland verbunden, aber ursprünglich kommen Sie vom Niederrhein. Sie sind 1958 am Niederrhein geboren und dann in Essen als Bergbaukind aufgewachsen. Fast die ganze Familie hatte irgendwas mit Bergbau zu tun. Wie hat Sie das geprägt, dass es am Esstisch zu Hause oft um das Leben und die Arbeit unter Tage ging?
Wie mich das geprägt hat, ja immer. Das geht gar nicht anders. Wenn der Urgroßvater Grubeneisenbahner ist, wie man im Saarland sagen würde, der Großvater Fördermaschinist und eine Dampfmaschine gefahren hat, Fördermaschine, wie sie in Duhamel noch steht, und der Vater Markscheider war, dann Das prägt einfach.
Hat man den Bergbau ein bisschen im Blut auch dann?
Man kennt die Ausdrücke, man weiß, was Gezäh bedeutet, man weiß, was Gedinge bedeutet, man weiß, was vor dem Stoß bedeutet, man weiß, was Abteufen bedeutet und all diese Fachausdrücke, die hier im Saarland im Rahmen des Bergbaus natürlich immer genutzt werden. Genau das Gleiche wie am Niederrhein oder wie eben halt im Essener Bereich.
Hat das geholfen dann auch, als Sie 1992 als Pfarrer in Saarland gekommen sind, hier anzukommen und in Kontakt zu kommen mit den Menschen im Sulzbachtal?
Weil ich genau wusste, wovon Sie geredet haben. Natürlich, es ist wie mit den Einsatzkräften, man braucht ein bisschen Stallgeruch. Und wenn man aus der gleichen Gegend kommt und letztendlich auch ein Mensch ist, der in der Industrie, in der Kohle- und Stahlindustrie arbeitet, mit Montan zu tun hat, dann weiß man, wovon die reden.
Und Sie sind trotzdem Pfarrer geworden und nicht im Bergbau gelandet. Wie kam's?
Ja, ich wollte eigentlich mal Geophysiker werden. Geophysiker bedeutet, dass ich mich mit der Bewegung, mit der Physik der Erde befasse. Da sind Meteorologen zum Beispiel, da sind zum Beispiel die Ozeanographen dabei. Aber mich interessierten am meisten die Vulkane und die Bewegung der Kontinente. Alfred Wegener, das große Vorbild da an der Stelle, der Entdecker dieser Theorie. Das hätte mich sehr interessiert, aber dann hätte ich viel mit Computern zu tun gehabt, mit Seismik, mit Auswertung von irgendwelchen Messungen. Ist zwar spannend, interessiert mich immer noch, ist mein zweites Standbein, die Technik, aber letztendlich wollte ich mit Menschen zu tun haben und manche Reaktionen haben mir im Laufe meines Lebens gezeigt, dass die Entscheidung durchaus richtig war.
Das glaube ich, ja. Man sagt Ihnen nach, dass Sie als Pfarrer bodenständig und auch nahbar waren. Das weiße T-Shirt war so ein Markenzeichen von Ihnen, was Sie gerne getragen haben zur Jeans, was bei einigen am Anfang gar nicht so gut ankam, war vielen zu leger.
Ja, natürlich. Ich bin ein Pfarrer einer anderen Generation, das muss man einfach sagen. Die jüngeren Menschen, vielleicht sind sie heute wieder anders. Es schlägt immer das Pendel in die eine wie in die andere Richtung aus. 58 geboren heißt, dass ich mit den Auswirkungen der 68er-Bewegung in der Schule konfrontiert wurde. Meine Lehrerinnen und Lehrer waren teilweise Revoluzzer, muss man sagen, die also völlig anders das Ganze angegangen sind als die Lehrer, die wir vorher hatten oder auch hinterher teilweise dann noch als ältere Kolleginnen und Kollegen hatten. Und das hat sich dann irgendwo niedergeschlagen. Ja.
Sie haben auch ja in Ihrer Zeit in den über 30 Jahren die Dinge häufig hinterfragt als Pfarrer im Sulzbachtal, haben Kritik geübt, da wo es nötig war, aber auch Verbesserungen umgesetzt, wo es möglich war. So haben Sie zum Beispiel bei Ihnen die Kirche sonntags morgens zu leer war, gesagt, Mensch, wir machen ein Gottesdienst für Ausgeschlafene. 15 Uhr, danach gibt's Kaffee und Kuchen. Wie kam es an? Kam mehr oder?
Die ersten Male kamen sehr viele Menschen, weil einfach was Neues war. Und das ist eine neue Form an einer neuen Stelle. Nicht in der Kirche, in den Bänken, sondern gleich an Tischen im Gemeindehaus. Es sind viele Ideen, die da Pate gestanden haben. Es gab mal im Siegerland oder im Bergischen Land die Kuck. Kino und Kirche hieß das, dass man Kirche hatte am Anfang und hinterher dann einen Film gemeinsam guckte und dabei dann eben halt an Tischen saß. Oder eben halt ein Treffen, was nachmittags passiert, wo Menschen, die eigentlich alleine zu Hause sind, dann auf einmal die Möglichkeit haben, an einem Sonntagnachmittag gemeinsam Gottesdienst zu erleben, Kaffee zu trinken und dann nach Hause zu gehen und damals lief es noch Lindenstraße zu gucken zum Beispiel oder was auch immer. Dass der Sonntagnachmittag, der eigentlich die leerste Zeit im Leben eines Menschen ist, der alleine ist, dass die irgendwie gefüllt wird an der Stelle. Es hat sich verändert, dadurch, dass Menschen weggestorben sind, dass sich die Zeit verändert hat, dass Corona gekommen ist und jetzt geht das halt nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Aber was Neues auszuprobieren, warum nicht? Einfach, was hat mein Kollege Peter Senz, der katholische Pfarrer von Sulzbach, gesagt? Man muss 1000 neue Ideen haben, um eine weiterzuverfolgen. Man muss 1000 weiterverfolgte Ideen haben, um zu einer zu kommen, die man dann umsetzt. Und wenn man dann die eine umsetzt, dann hat man vielleicht Glück, dass es angenommen wird.
Das war auf jeden Fall eine schöne Idee, die Sie da umgesetzt haben. Aber wie frustrierend war das über die 30 Jahre, die Sie Pfarrer im Sulzbachtal waren, mitzuerleben, wie die Kirchen und auch Ihre Kirche immer leerer wurde und wird?
Sind wir selber dran schuld. Wir sind selber dran schuld, dass die Kirchen leerer werden, indem wir uns den Menschen nicht mehr aussetzen. Eine Idee vor Corona war, eine Blaulichtgemeinde zu gründen. Das ist meine Nähe zu den Blaulichtorganisationen, dass ich gesagt habe, warum gehen wir nicht hin? Warum gehe ich nicht hin als Pfarrer zu den Übungen von denen? Und sage, hallo, ich bin evangelischer Pfarrer, ich bin Feuerwehr, ich bin THW. Wenn ihr Fragen habt, ich antworte. Ob evangelisch oder katholisch, egal. Auf vieles kann ich Antworten finden, weiß ich auch Antworten. Das erlebe ich bei meinen Feuerwehren. Sag mal, du bist doch Pfarrer, kannst du mir sagen, warum so und so? Ja, kann ich. Die würden niemals ins Pfarrhaus kommen, um diese Frage zu stellen. Die würden niemals in die Kirche kommen, um diese Fragen zu stellen. Warum gehen wir nicht hin? Heute geht's nicht mehr so ohne weiteres, weil wir immer weniger werden. Das heißt, bei 3.500 Gemeindegliedern, die im Moment in Sulzbach sind, ist kaum Zeit, um diese Wege gehen zu können. Aber Erfolg werde ich nur dann haben, wenn ich diese Wege gehe, wenn ich zu den Menschen hingehe und mich nicht wie eine Spinne im Netz im Pfarrhaus verschanze.
Im Juli sind Sie ja nach 2 Gemeindefusionen in Rente gegangen. Wie viele Taufen waren es? Über 1000 Taufen, 400 Trauungen und Konfirmantinnen, 800 und Konfirmanden und auch leider zu viele Beerdigungen, wie Sie gesagt haben. Wie schwer fiel es, ja, den Altar und die Kanzel hinter sich zu lassen und den Talar abzulegen?
Teilweise schwer, teilweise nicht schwer. Schwer, weil ich mit den Menschen anders zusammenkommen kann, muss. Ich kann einen Teil meiner Talente nicht mehr einsetzen. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich werde natürlich weiterhin in Menschen begegnen und wenn Not am Mann ist, denen auch versuchen zu helfen. Mhm. Aber nicht mehr als Gemeindepfarrer. Das ist eine andere Funktion, die ich dann habe. Nicht schwer ist es mir gefallen, Teilen dieser Struktur der Kirche, die mittlerweile vorhanden ist, nämlich die Verwaltung des Mangels, die Verwaltung von Gebäuden, den Rücken zu kehren. Ich bin unendlich dankbar über unseren jetzigen Vorsitzenden des Presbyteriums, der einen riesigen Teil der Verwaltungsarbeit in unserer Gemeinde übernommen hat und mir dadurch für viele Dinge den Rücken freigehalten hat. Das war für die letzten anderthalb Jahre, für die letzten oder zwei Jahre, ein ganz wichtiger Punkt der Entlastung und der Konzentration auf etwas, was eigentlich Aufgabe von Pfarrerinnen und Pfarrern ist.
Die Seelsorge.
Seelsorge, eine Begegnung mit Menschen. Mhm. Wenn ich den Menschen nicht mehr begegnen kann, sondern nur noch mit der Verwaltung von Geldern, von Gebäuden, von Strukturen beschäftigt bin, weil ich einfach Zeit habe dafür, die andere nicht haben, wer hat wochentags zwischen 8 und 15 Uhr Zeit, das sind die meisten auf der Arbeit, da kann man sowas nicht machen. Also muss das jemand machen, der dafür freigestellt ist. Und das ist dann in der Regel der Pfarrer oder Hausmeisterin, Hausmeister, die das machen. Pfarrer müssen dann entscheiden an der Stelle und sind für Dinge gefragt, die eigentlich nicht ihre Aufgabe ist.
Bei Ihrem letzten Gottesdienst waren nicht nur viele Mitglieder Ihrer Gemeinde da, sondern eben auch ja viele, die Sie in Ihrer Zeit als Blaulichtpfarrer begleitet haben. Uniformierte aus den Blaulichtverbänden, wie war das für Sie?
Schön. Es war eine Bestätigung, dass ich nicht alles falsch gemacht habe. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das von angefangen von dem Kindergarten über den Gitarrenkreis, den ich mit meiner Frau zusammen geleitet habe, lange über die Blaulichtorganisationen, über viele Menschen, die mir in der Gemeinde immer wieder begegnet sind, in verschiedensten Situationen, dass so viele gekommen sind, um zu sagen, schade, dass du weggehst. Ich bin mir ganz sicher, dass nicht alle sagen, schade, dass du weggehst, sondern es wird immer wieder den einen oder die andere geben, die sagen, Gott sei Dank, endlich ist er weg. Jetzt können wir andere Wege gehen. Ja, das ist bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, immer so. Also Egal wer. Also von daher, nee, alles gut.
Wenn wir nochmal auf Ihre Zeit als Notfallseelsorger gucken, wie sind Sie denn mit solchen Einsätzen auch umgegangen und hatten Sie Techniken, um mit diesen Situationen, in die Sie da teilweise auch gekommen sind, umzugehen?
Die einzige Technik, die ich bei mir habe, um damit umzugehen, ist, dass ich gucke, ob ich geholfen habe oder nicht. Mhm. Wenn ich am Anfang einer Situation höre, damit werde ich nicht leben können, und am Ende eines Einsatzes den Satz höre, ich glaube, es wird schwer, aber damit werde ich leben müssen, dann habe ich helfen können. Und dieses Helfen können ist das, was mir hilft. So habe ich immer wieder versucht, Wege zu finden, auch zu fragen, haben wir jetzt was erreicht? Sind wir einen Schritt weitergekommen? Wir müssen uns das wie eine Leiter vorstellen, eine Leiter, die man hochgeht. Haben wir es geschafft, von dem Boden auf die erste Sprosse oder auf die zweite zu kommen? Und sind Sie da sicher? Stehen Sie da sicher auf dieser Sprosse? Wenn das Ergebnis eines Gespräches war, dann ist es für mich gut gewesen, diese Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Und da muss man auch Menschen lieb haben für. Wenn man Menschen nicht lieb hat, dann funktioniert das nicht.
Wie hat sich aber auch Ihr Blick auf das Leben verändert durch all das, was Sie als Notfallseelsorger erlebt haben? Und was haben Sie da vielleicht auch noch über das Leben gelernt?
Über das Leben gelernt ist ein schönes Wort. Über das Leben gelernt habe ich, dass man es genießen muss. Ich glaube, wir können diese Arbeit in Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Notfallseelsorge nur machen, wenn wir um die schönen Seiten des Lebens wissen. Und das wird jetzt im Ruhestand ein bisschen mehr auf mich zukommen. Also die Zeit mit meiner Frau, die Zeit mit Freunden, die Zeit mit der Familie, die Zeit mit meinem Lego, meinen Büchern, mit meiner Eisenbahn, was da auch immer sein kommen wird, was die schönen Seiten des Lebens sein können und nicht mehr die Dinge, die gemacht werden müssen. Auch wenn ich vieles von dem, was ich machen musste, gerne gemacht habe, die Begleitung von Menschen, jetzt darf ich mir aussuchen, ob ich es mache oder nicht.
Und Ihre lilafarbene Einsatzjacke ist weiterhin im Auto dabei, wenn Sie unterwegs sind?
Natürlich, natürlich. Das geht nicht. Ich bin Einsatzkraft. Das gehört mit dazu.
Dann vielen Dank, ja, dass Sie heute Abend Ihre Erlebnisse und Erfahrungen als Notfallseelsorger mit uns geteilt haben. Und alles Gute für das, was noch kommt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.